Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung am Donnerstag, den 15. Mai. Heute mit diesen Themen: blaues T-Shirt statt grüner Tarnanzug. Immer mehr Schweizer Dienstpflichtige bevorzugen den Zivildienst und kehren der Armee den Rücken. Mit einer Gesetzesänderung will die Politik den Zivildienst nun weniger attraktiv gestalten.
Die Armee ist einfach unzugänglich und für viele Menschen auch nicht das, was sie sich antun wollen und können. Und jetzt sucht man halt einen Schuldigen, den Zivildienst, anstatt in der Armee mal aufzuräumen und für eine Kultur zu sorgen, die eben nicht Menschen diskriminiert.
Findet Luca Dahinden, Geschäftsführer des Schweizerischen Zivildienstverbandes Civiva. Dann am Theaterfestival Our Wir Leben versucht sich Transkünstlerin Gaia de Medeiros heute Abend an einer Versöhnung mit der Männlichkeit.
For many years I didn't had like nice stories about being trans, for example. And even about being a man, you know.
Denn sie habe selbst lange keine positiven Narrative über Transsein gehabt und auch nicht über Männlichkeit, so Gaia de Medeiros. Und das Berner Medium Megafon hat ein Jahr nach der Besetzung der Uni Bern in Solidarität mit Palästina eine Dokumentation darüber gedreht. Über die Recherchen des Megafon reden wir heute im Live-Gespräch am Schluss dieser Sendung. Und am Mikrofon begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Das war der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zu Beginn eine Aktualität aus der Stadt Bern, die Hintergründe Sarah Heinzmann.
Die Wohnsiedlung Anstadt an der Aare befürchtet, dass das Gelände noch heute gestürmt werden könnte. Seit heute früh formiere sich immer mehr Polizei um die Anstadt, das informiert das Kollektiv. Unser Redakteur vor Ort, Noah Bio, berichtet, dass die Polizei die Zugänge zur Anstadt abgesperrt habe. Vor der Anstadt hätten sich inzwischen rund 30 Personen versammelt.
Es gibt einen Wechsel im Verwaltungsrat der Inselgruppe.
Bernhard Pulver tritt per November diesen Jahres zurück. Der Regierungsrat hat Adrian Schmitter zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der Inselgruppe bestimmt.
Die SRG und der Verlegerverband einigen sich erstmals auf gemeinsame Maßnahmen für einen starken Medienplatz Schweiz.
Damit wollen private und öffentlich finanzierte Medien gemeinsam das Vertrauen der Bevölkerung und Politik stärken und die Medienvielfalt schützen. Zudem wollen sie Anreize schaffen, dass Werbegelder in Schweizer Medien investiert werden, sowie die Regulierung von KI-Anbietern forcieren. Das gab der Verlegerverband und SRG soeben bekannt.
Ins Ausland. In Istanbul soll es heute Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine über ein Ende des Krieges geben.
Selenskyj sei auf dem Weg nach Istanbul. Putin und Trump würden nicht anreisen, das berichtet der Deutschlandfunk. Die russische Delegation würde ein früherer Diplomat sowie hochrangiger Militär- und Geheimdienstvertreter angehören. Es würde sich um die ersten direkten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in 3 Jahren handeln. Die wichtigsten EU-Länder hatten Russland am Wochenende dazu aufgefordert, einer 30-tägigen Waffenruhe zuzustimmen und drohten mit Sanktionen.
In Indonesien wurden 18 Menschen bei einer Militäroperation gegen Papua-SeparatistInnen getötet.
Das berichtet der Deutschlandfunk und verweist auf Angaben der indonesischen Armee. Zudem seien Munition und Waffen sichergestellt worden. Ein Sprecher der Papua-SeparatistInnen habe nicht auf Presseanfragen reagiert. Papua-SeparatistInnen kämpfen in der östlichen Region für die Unabhängigkeit von Indonesien. Das Gebiet grenzt an Papua-Neuguinea. Das Gebiet kam 1969 nach der niederländischen Kolonialherrschaft unter indonesische Kontrolle.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann. Nun zum Wetterbericht. In der Nacht kühlt es ab, die Temperaturen sinken auf 6 Grad. Morgen Freitag bleibt es sonnig und wolkenlos bei Temperaturen von bis zu 18 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der Bundesrat will den Zivildienst weniger attraktiv machen. Dafür hat er 6 Maßnahmen vorgesehen. Damit will der Bundesrat die Zulassungen zum Zivildienst senken. Vorgesehen ist etwa eine Mindestanzahl von 150 Diensttagen sowie eine jährliche Einsatzpflicht ab Zulassung. Einige der Maßnahmen sollen den Zivildienst gezielt für bestimmte Gruppen weniger attraktiv machen. Etwa für Unteroffiziere und Offiziere, Dienstpflichtige, die sich noch in der Rekrutenschule befinden oder Dienstpflichtige mit einer medizinischen Ausbildung. Diese Woche hat die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats diesem Gesetzesvorschlag zugestimmt. Dieser Entscheid löste sofort Kritik aus, so prüfen etwa die Gruppe Schweiz ohne Armee und die Jungen Grünen ein Referendum, sollte die Gesetzesänderung durchkommen. Auch der Verband Ziviva ist nicht erfreut über den Entscheid der Nationalrätlichen Sicherheitskommission. Der Schweizerische Zivildienstverband setzt sich für den Erhalt und den Ausbau des Zivildienstes ein. Noah Bio hat mit Ziviva-Geschäftsführer Luca Dahinden über die Gesetzesänderung gesprochen.
Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates empfiehlt eine Änderung des Zivildienstgesetzes zur Annahme. Diese Änderung sieht 6 Maßnahmen vor. Damit soll die Anzahl der Zulassungen zum Zivildienst gesenkt werden. Luca Dahinden, was würde es für all die Einsatzbetriebe, die momentan Zivis einsetzen, bedeuten, wenn diese Gesetzesänderung vom Parlament angenommen würde?
Ich glaube, grundsätzlich kann mal davon ausgegangen werden, dass weniger Zivildienstleistende vorhanden sein werden, die dadurch dann auch weniger Diensttage leisten können. Das sind sicher mal die großen Brocken, die auf die Einsatzbetriebe zukommen. Was auch noch ist, dass es unter diesen 6 Maßnahmen gibt, die mehr Spontanität bei Einsätzen voraussetzen würden, dass man schnelle Einsätze benötigt. Das heißt auch, es kann gut sein, dass eine längerfristige Planung für Einsatzbetriebe schwieriger wird.
Sie schreiben auch davon, dass die Gesetzesänderung gegen das Prinzip der Gleichbehandlung aller Dienstpflichtigen verstößt. Worin sehen Sie diesen Verstoß?
Dieser Verstoß kommt daher, es ist jetzt ein bisschen juristisch, aber eigentlich geht es darum, dass ob man jetzt Militärdienst oder Zivildienst leistet, man nicht im Zivildienst viel stärkere Anforderungen haben darf, wie im Militärdienst beispielsweise. Und es gibt unter diesen vorgeschlagenen Maßnahmen, die eigentlich Strafcharakter haben, die eigentlich Menschen bestrafen wollen, wenn sie in den Zivildienst wechseln. Und dort kommt dann dieses Problem hin, weil es sind teilweise Kleinigkeiten, die geändert würden, aber in einem Gesamtpaket führt das einfach dazu, dass der Zivildienst massiv schlechter gestellt wird gegenüber eigentlich dem Militärdienst. Und das verstoßt eben dann auch gegen diese Normen.
Der Zivildienst wird also schlechter gestellt gegenüber der Armee, sagen Sie. Die BefürworterInnen dieser Gesetzesänderung rechtfertigen es damit, dass sie beklagen, dass es zu viele Abgänge der Armee zum Zivildienst gibt. Die Zahlen der Armeeauszählung von 2022 zeigen aber, dass der derzeitige Bestand höher liegt als das Ziel des Bundes. Woher kommen Ihrer Meinung nach also diese Angriffe auf den Zivildienst?
Die Angriffe auf den Zivildienst sind ganz klar einer ideologischen Natur und es wird jetzt eigentlich versucht, die Gunst der Stunde zu nutzen. Mit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine hat sich wie ein Fenster aufgetan in der Sicherheitspolitik. Man redet wieder über die Armee, man redet über eine finanzielle Aufstockung der Armee, was man alles neu beschaffen will. Und jetzt kann man eben auch wieder über eine Schwächung, über eine Abschaffung auch eigentlich des Zivildienstes wieder reden. Es ist plötzlich wieder en vogue. Da kommt es, ich glaube, die Bestände wurden angesprochen, es ist sogar ein gesetzeswidriger Überbestand der Armee heute vorhanden. Und wenn man die Szenarien anschaut, von wie viele Schweizer Männer gibt es eigentlich in den 2030er Jahren, sehen wir nirgends eigentlich die Zahlen bewiesen, dass es ein Problem mit den Armeebeständen geben soll. Das heißt, es ist einfach vorgeschoben, man sucht ein Argument nach dem nächsten. Hauptsache, man hat irgendwelche Gründe, um den Zivildienst schlecht zu reden, weil sie wissen, wenn sie sagen, ja, wir wollen einfach den Zivildienst nicht, dass da damit die Bevölkerung steht hinter dem Zivildienst. Das heißt, sie suchen jetzt ganz vehement nach Argumenten, um eigentlich den Zivildienst zu schwächen.
Ein weiteres Argument der BefürworterInnen ist das Verfassungsrecht. Demnach besteht die verfassungsrechtliche Vorgabe darin, dass keine Wahlfreiheit zwischen Militär- und Zivildienst bestehen soll. Was ist damit genau gemeint?
Damit ist eigentlich gemeint, das ist ein Argument, das immer aufgebracht wird, dass die Menschen einfach wählen können, ob sie jetzt in die Armee gehen oder Zivildienst machen, und dass das ja nie so gedacht war, sondern dass es darum geht, dass man einen Gewissenskonflikt hat und darum in den Zivildienst geht. Jetzt sucht man irgendwelche Argumente, warum das nicht mehr gegeben ist, weil die Verfassung ist klar, es wurde ein Gesetz, dieser Tatbeweis eingeführt 2009, dass man einhalbfache Diensttage leisten muss und damit beweist man eigentlich, dass man einen Gewissenskonflikt hat. Das wurde so vom Gesetzgeber vorhergesehen und daher erlaubt das auch keine freie Wahl, weil es ist verfassungskonform und es ist genau so, wie es das Gesetz vorschreibt. Daher sucht man jetzt auch wieder hier einfach nach Argumenten. Man behauptet auch, man könne jetzt verhindern, dass Menschen ohne Gewissenskonflikt in den Zivildienst wechseln. Das stimmt so nicht, weil man macht einfach den Zivildienst restriktiver. Aber das könnte auch die mit Gewissenskonflikt treffen, weil das ist nicht etwas, das man irgendwie mit einer gesetzgeberischen Tätigkeit herausfinden kann. Schlussendlich stört es sie daran, dass Menschen aus der Armee gehen. Und wenn man die Menschen fragt, warum sie aus der Armee gehen, gehen sie aus der Armee, weil die Armee schreckliche Strukturen hat. Die Armee, es gab einen Bericht über sexualisierte und homophobe Gewalt in der Armee. Wir wissen, was für Hierarchien in der Armee herrschen. Das heißt, das Problem liegt bei der Armee. Die Armee ist einfach unzugänglich und für viele Menschen auch nicht das, was sie sich antun wollen und können. Und jetzt sucht man halt einen Schuldigen, den Zivildienst, anstatt in der Armee mal aufzuräumen und für eine Kultur zu sorgen, die eben nicht Menschen diskriminiert.
Das heißt, aus Ihrer Sicht ist das verfassungsrechtliche Argument nicht wirklich stichhaltig?
Nein, überhaupt nicht. Es ist ja auch hier wieder, es ist hervorgeschoben. Man braucht einfach irgendein Argument, um nicht sagen zu können, ja, wir wollen halt den Zivildienst schwächen. Es ist sehr viel Juristendeutsch, dieses Argument. Es ist ganz abstrakt, auch in der Botschaft des Bundesrates. Wir haben mit JuristInnen, mit Rechtsprofessoren gesprochen, die auch immer zitiert werden, eigentlich in dieser Botschaft des Bundesrates, und sie kommen zu einem anderen Schluss. Das heißt, nach einer vertieften Analyse können wir einfach sagen, es ist nicht stichhaltig, was hier gesagt wird, weil, wie gesagt, wir haben diese Tatbeweislösung, die ist verfassungskonform, die wurde so vom Gesetzgeber eingeführt und dadurch stimmt sie mit unserer Verfassung überein, sonst hätte es schon 2009 nicht übereinstimmen sollen, aber dazu hat noch niemand behauptet, es würde nicht passen. Jetzt haben wir immer noch die gleiche gesetzliche Grundlage und plötzlich ist es nicht mehr konform, das macht Ihnen nicht ganz so viel Sinn.
Luca Dahinden haben wir gehört, er ist Geschäftsführer des Schweizerischen Zivildienstverbands Ziviva.
Radl Info Kultur.
Das Theaterfestival Auer wir leben lädt bis zum Samstag zum Staunen, Reflektieren und Lernen ein. Unter dem Motto Good on You versammeln sich internationale Kunstschaffende hier in Bern. Good on You, das heißt so viel wie gut, wie du es machst. Ein verbales High Five, meinte die Kuratorin Nicolette Kretz letzte Woche im Interview hier im Rabe Info. Bevor das Festival am Samstag zu Ende geht, schauen wir nochmal ins Programm. Heute Abend in der Dampfzentrale zu sehen, die Performance Dad for Dinner der brasilianischen Künstlerin Gaia de Medeiros ist eine wohlgesinnte Auseinandersetzung mit Männlichkeit. Sarah Heinzmann berichtet.
Die Komposition der Performance Dad for Dinner ist simpel, schon fast minimalistisch. Die Transkünstlerin Gaia de Medeiros sitzt an einem Esstisch auf der Bühne in Gesellschaft eines Mannes. Genauer gesagt, eines Cis-Mannes, also ein Mann, der sich mit dem ihm bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht identifiziert. Der Mann wird zufällig aus dem Publikum ausgewählt. Gaia selbst ist seit Jahren Performerin. Dad for Dinner, das ist also eine Transfrau und ein Cis-Mann, die während einer Stunde Männlichkeit und Verletzlichkeit besprechen. Mit dem Ziel, sich näher zu kommen, so Gaia de Medeiros.
Well, I think the main message of this performance is come closer. Do not be afraid of get closer. Do not
Gaia wolle einen Raum kreieren, in dem sich Menschen ohne ihre sozialen Kleider zeigen, also ohne das Gewebe, in das Herrschaft, Dominanz, Gewalt und Ablehnung verwoben ist. Vor allem Cis-Männern würde es an Räumen fehlen, um sich verletzlich zu zeigen, so Gaia de Medeiros.
There are few spaces where Cis-Men are allowed to go. To these kind of things. It's not our responsibility.
Diesen Raum zu kreieren, Männer dazu einzuladen, sich zu öffnen, das sei zwar nicht ihre Verantwortung, aber sie wolle damit auch ihre eigene Geschichte reflektieren. 29 Jahre habe Gaia gebraucht, um sich mit der eigenen Transidentität wohlzufühlen. Gaia habe sich davor in der Anwesenheit von Transfrauen immer unwohl gefühlt. Sie habe Angst gehabt, von ihnen entlarvt zu werden, als kleiner, schwuler, unsicherer Mann.
Because I thought they would expose me. And I was just a simple, little, gay man, very fragile, insecure.
Nach der Geschlechtsanpassung wollte Gaia de Medeiros der Männlichkeit eine zweite Chance geben, aus der Rolle und Perspektive einer Transfrau.
I started to think, yeah, maybe we need a second chance. We need a second opportunity to.
Gaia de Medeiros vermischt viel Biografisches in der Performance mit fiktionalen Anteilen. Nach der Wahl Jair Bolsonaros als Präsident habe die Feindseligkeit gegenüber Transpersonen zugenommen. Gaia de Medeiros beschloss, nach Portugal auszuwandern, wo sie seit 6 Jahren lebt und kreativ tätig ist.
Brazil always was a place with a lot of dichotomy, you know, because
Brasilien sei ein ambivalenter Ort. Ein Ort der Freude, des Karnevals, der Freiheit und der Queerness. Gleichzeitig sei Brasilien ein Ort, an dem viele queere und Transpersonen und auch schwarze Personen umgebracht werden.
A place that kills a lot queer people, trans people, POC people.
Gaia de Medeiros performt ihr Stück auf Portugiesisch. Das Publikum kann die Handlung mit deutschen und englischen Untertiteln mitverfolgen. Das Stück ist im Rahmen des Festivals Auer Wir Leben in Bern zu sehen. Das Auer Wir Leben läuft dieses Jahr unter dem Motto Good on You, zu Deutsch Toll, wie du es machst. Das Festival versucht sich daran, positiven, ermutigenden Geschichten Raum zu geben.
Because in my head, it wasn't a nice thing to be a man. It was so oppressive, it was so...
Sie selbst habe lange keine positiven Bilder zur Männlichkeit gehabt. Männlichkeit, das sei für sie immer mit Unterdrückung, mit Gewalt in Verbindung gebracht worden. Da habe sie einfach nicht hineingepasst.
So, I think it's a high five to new narratives, to future... Positive narratives.
In der Performance gehe es darum, verletzlichere Geschichten über Männlichkeit zu kreieren. Ein High Five für positivere künftige Narrative.
Die Performance Dead for Dinner ist heute und morgen in der Dampfzentrale in Bern zu sehen. Heute um 19 Uhr, morgen um 20 Uhr. Das Theaterfestival Auer Wir Leben dauert noch bis zum Samstag.
Rabe Info.
Am 12. Mai 2024 wurde in Solidarität mit der Bevölkerung in Gaza in Palästina das Unitobler-Gebäude der Universität Bern besetzt. Angefangen haben die Proteste in den USA an der Columbia University. Die Studierenden waren somit Teil einer internationalen Studierendenbewegung, die sich gegen den Völkermord an PalästinenserInnen durch Israel stellt. Die Dokumentation Damaging Academia arbeitet die 4 Tage der Besetzung auf und bezieht dabei insbesondere die Medienberichterstattung, Stellungnahmen seitens der Universität Bern und Kontext zur Situation in Palästina mit ein. Hier im Studio sind nun Severin und Luca vom lokalen Berner Medium Megafon. Schön seid ihr hier. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Severin, weshalb die Idee zu dieser ausführlichen Dokumentation der Uni-Besetzung?
Das Bedürfnis für die Dokumentation kam einerseits daher, dass wir die verschiedenen Aspekte sammeln wollten, die so herumschwirrten, also wie du gesagt hast, Berichterstattung, Statements, Originalaufnahmen, und dass wir das Bedürfnis hatten, diese zu kontextualisieren und zu kritisieren auch und in dem Sinn eine für uns fehlende Perspektive reinzubringen. Und dann auch der Umstand, dass ein Jahr später immer noch viel Schlimmes passiert, also dass der Genozid andauert, dass die Bevölkerung am Verhungern ist, weil die Nahrungszufuhr abgeschnitten wird seit Monaten und die Haltung der Uni immer noch dieselbe ist.
Ihr habt auch mit Material von den Besetzenden, von den Studierenden selbst gearbeitet. Sie haben euch auch Schnitte von den Protesten, von den Besetzungen zugeschickt. Vor gut einem Jahr hat das dann so getönt auf dem Unigelände. Wir hören kurz rein. Luca, wie habt ihr die Besetzung auf dem Unitabla-Gelände wahrgenommen?
Ich glaube, es war eine sehr cute Gruppe von sehr vielen verschiedenen Menschen, die wie geeint durch eine gemeinsame Haltung sich dort zusammengefunden haben.
Diese Studierenden, die haben sich auch unter anderem für eine Beendigung der Partnerschaft mit israelischen Universitäten eingesetzt, die im Zusammenhang mit dem israelischen Militär stehen. Verschiedene Medienberichte zeigen, dass die Hebrew University of Jerusalem Verbindungen zur israelischen Armee aufweist. Beispielsweise hat auch die Universität Amsterdam im März aus diesen Gründen ihre Beziehung zu dieser Hebrew University of Jerusalem eingestellt. Die Bir Zeit-Universität in Ramallah hat auch im Zuge des 7. Oktober eine klare Stellungnahme in Bezug auf den genozidalen Krieg gegen PalästinenserInnen veröffentlicht. Das habt ihr auch so in eurer Dokumentation dargelegt und aufgearbeitet. Die Bir Zeit sagt in ihrer Stellungnahme, zur Beendigung von Siedlergewalt und der Apartheid sollten akademische Einrichtungen, welche mit israelischen Universitäten kooperieren, gemieden werden. Sie rufen verschiedene akademische Institutionen auf, die Verantwortung wahrzunehmen und Institutionen, welche möglicherweise in Menschenrechtsverletzungen durch Israel eingebunden sind, zu beenden. Jetzt haben eure Recherchen gezeigt, dass es in Bezug auf die Haltung von der Universität Bern eine inkonsequente Verantwortungsnahme gibt. Die Universität Bern macht unterschiedliche oder hat unterschiedliche Stellungnahmen gezeigt zu unterschiedlichen Kriegen und Konflikten. Wann bezieht denn die Universität Bern wie Stellung?
Genau, ich glaube, diese unterschiedliche Handhabung seitens der Universität lässt sich sehr gut aufzeigen, am Beispiel von Russland, vom Angriffskrieg Russlands in die Ukraine, wo die Universität durchaus Stellung beziehen konnte und mehrere Statements rausgegeben hat diesbezüglich. Auch bezogen auf das Unterbrechen der Zusammenarbeit mit russischen Universitäten, weil sie in diesem Fall anerkannte, dass Universitäten durchaus eine Rolle spielen, was diesen Angriffskrieg angeht. Wenn es hingegen um Palästina geht und die Lage dort, hält sich die Uni sehr stark zurück und positioniert sich lieber als neutral.
Genau, und ich möchte vielleicht noch anfügen, wie offensichtlich verschieden die Stellungnahmen sind. Also in einer Mitteilung steht, dass die Uni keine politische Institution ist und in anderen oder in Mitteilungen zur Ukraine steht, dass die Institutionen, das ist jetzt nicht direkt zitiert, aber dass die Institutionen und die Wissenschaften dazu aufgefordert werden, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Maßnahmen zu treffen und auch, dass die Uni Bezug nimmt auf gemeinsame europäische Werte, weswegen es zu handeln gilt. Und da stellt sich für uns schon die Frage, was ist genau gemeint mit diesen europäischen Werten? Also müssen die Leute irgendwie weiß sein, müssen sie europäisch sein, müssen sie christlich sein, damit gehandelt wird? Genau.
Neben der Recherche dieses ganzen Prozesses innerhalb der Universität habt Ihr hat Megafon auch eine Analyse der Medienberichte über diese Universitätsbesetzung aufgezeigt. Was hat sich in der Berichterstattung über diese palästinasolidarischen Besetzungen an der Uni abgezeichnet, Luca?
Ja, ich glaube, sehr gut aufzeigen lässt sich an der Besetzung so dasselbe Muster, das eigentlich immer passiert, wenn es um pro-palästinensische Stimmen geht. Es werden häufig irgendwie Nebensätze aufgegriffen, die eigentlich nicht mega relevant sind. Sie werden dann irgendwie als antisemitisch hingestellt, ohne tatsächlich auf die Forderungen einzugehen oder auch schon nur über den Genozid zu schreiben, was ja eigentlich auch eine sehr wichtige Rolle der Medien wäre.
Universitäten als Ort, an denen politische Debatten ausgetragen werden müssen, so haben das auch ProfessorInnen und der Mittelbau gesehen, die sich mit den Studierenden in einem öffentlichen Brief solidarisiert haben oder geäußert haben. Immer wieder weisen auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty auf Einschüchterungen und Repressionen von Studierenden hin, weltweit, wenn es um Solidarität mit PalästinenserInnen geht. Auch an Schweizer Unis gab es Entlassungen und Einschüchterungen. Was bedeutet eine solche Entwicklung für die akademische und politische Unabhängigkeit, Severin?
Ja, ich glaube, für mich findet diese Entwicklung irgendwie in einem generellen Rechtsrutsch weltweit statt, wo zunehmend politischer Druck ausgeübt wird, auch auf Universitäten. Und wo ich das Gefühl habe, also ich habe selber auch erlebt, wie Debatten verunmöglicht wurden an der Universität Bern. Und wo ich mich persönlich frage, ob es nicht, also ich finde es problematisch, wenn die Universitätsleitung sich dann öffentlich eher um den Ruf der Uni Sorgen macht, als um die kritischen Debatten.
Nun habt ihr diese Doku rausgebracht. Sie wurde schon mehrmals von verschiedenen Personen angeschaut. Was erhofft ihr euch mit dieser Recherche?
Ich glaube, das Wichtigste ist für uns, dass wir auf die Lage in Palästina aufmerksam machen können. Ich glaube, darauf legen wir sehr stark den Fokus. Und außerdem versuchen wir natürlich eben diese Mechanismen aufzuzeigen, die immer wieder in Kraft treten, wie die Medien oder die Haltungen der Unis.
Ja, und dann wäre es schön, wenn das Video auch generell ein bisschen informiert. Wir haben uns wirklich auch Mühe gegeben, viel Kontext einzubeziehen und auch Kritik an der Besetzung selber auszuüben, wo es nötig war. Und es wäre schön, wenn das auch so aufgenommen wird und geschätzt wird. Ja.
Vielen Dank, Severin und Luca. Das waren beide vom Kollektiv Megafon, Severin und Luca. Sie haben ihre Namen geändert. Die Dokumentation zur Universitätsbesetzung ist auf YouTube zu sehen. Zur Dokumentation und zur Universitätsbesetzung hat die Kommunikationsabteilung der Universität Bern folgende Stellung genommen.
Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass die Universität Bern ein Ort des Gedankenaustauschs und der Debatte ist. Sie hält die Meinungsfreiheit und den offenen Diskurs im Rahmen der Rechtsordnung hoch. Dabei verurteilt die Universität Bern jegliche Form von Gewalt und deren Unterstützung sowie Diskriminierung. Das große Leid, das die Zivilbevölkerung im Gazastreifen und auch in Israel widerfährt, wühlt viele Studierende emotional auf und macht sie ratlos. Dem will die Universität Bern mit den einer akademischen Institution gemäßen Mitteln begegnen, also mit Aufklärung und einer offenen, differenzierten Diskussion. Besetzungen bieten dafür jedoch keinen Rahmen. Die Universität Bern hat Veranstaltungen organisiert, die für das Verständnis des Nahostkonflikts wie auch des Antisemitismus, aber auch für das Selbstverständnis der Universität als wissenschaftliche und nicht politische Institution relevant sind. Diese Veranstaltungen wurden und werden teils dezentral von verschiedenen Fächern angeboten, teils wurden sie vom Arbeitskreis zum Thema Wissenschaftlichkeit initiiert, der sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Universitätsleitung, der Fakultäten, den Studierenden und dem Mittelbau zusammensetzt.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Donnerstag, den 15. Mai. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch für Feedback, Anmerkungen oder Kritik. Alle Sendungen gibt es als Podcast. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Sarah Heinzmann und Noah Beo. Und die nächste Infosendung gibt es morgen hier um die gleiche Zeit auf Radio Rabe. Und für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.